radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Ja, das hatte ich bei radikal und reduziert auch noch nicht. Diese Episode hier ist ein Update zu einer Episode, die wir gerade erst im Mai aufgezeichnet haben, also die nicht mal ganze 2 Monate alt ist. Und darin ging es um Werbung mit Klima- und Umweltschutzversprechen auf Artikeln im Supermarkt oder der Drogerie. Und wie irre lax hier bislang die Regeln sind. Und wie Konzerne im Grunde mit Wildwest-Methoden Versprechungen machen können, die uns zum Kauf verlocken, nachgewiesenermaßen, obwohl sie womöglich durch überhaupt gar nichts belegt sind. Erst recht nicht durch zum Beispiel sowas wie wissenschaftliche Studien. Also so Worte wie klimaneutral oder meeresfreundlich kommen da vor. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die nicht auf jeden Marketing-Trick reinfallen wollen und trotz Alltagsstress bewusste Kaufentscheidungen treffen möchtest, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Denn in den nächsten, ja, so ungefähr 20, 25 Minuten erfährst du, warum diese EU-Regelungen in letzter Minute gestoppt wurden. Und vor allem, wie du trotzdem erkennst, welche Klimaversprechen echt sind und welche nur Marketing-Bluffs. Und wenn du jetzt sagst, hä, Moment mal, welche EU-Regelungen? Ja, das ist genau das Ding. Es sollte nämlich eine EU-Regel geben, die Green Claims Directive. Aber bevor ich jetzt hier zu viel sage, ich schlage Folgendes vor. Wenn du die Episode aus dem Mai Flunkern ohne grün zu werden, Greenwashing am Limit, noch nicht gehört hast, dann starte am besten damit. Du findest sie genau dort, wo du gerade diese Episode hier hörst. Ich verlinke sie aber auch in den Shownotes. Ich hatte darin mit Britta Schautz, unserer Haus- und Hof-Verbraucherschützerin, darüber gesprochen, welche verrückten Möglichkeiten Hersteller auch 2025 noch haben, um uns in Sachen Klima und Umwelt schlicht etwas vorzumachen, damit wir ihre Produkte kaufen, und auch darüber, wie wir alle eigenständig handeln können, um, das wollen wir hier bei Radikal und Reduziert, gut informiert und damit bewusster einkaufen gehen zu können, auch im Alltag Stress und eben ohne Handelsexperte zu sein. Vor allem aber hatte Britta eine gute Nachricht, und das ist jetzt der Punkt. Die EU wollte nämlich endlich verbindliche Regelungen schaffen, die dazu führen sollen, dass wir Labeln und Siegeln und Versprechungen auf Verpackungen tatsächlich einfach so glauben können. Und jetzt ein Update bei Radikal und Reduziert. Was ist da los? Hört man in Brüssel diesen Podcast? Kleiner Spoiler auf heute. Ja, spätestens jetzt schon. Denn es gibt, und jetzt, sorry, eine schlechte Nachricht, diese neuen EU-Regeln, die sogenannte, also Green Claims Directive, wurde quasi in letzter Minute gestoppt. Gestoppt, ja. Was bedeutet das jetzt für uns? Haben Lebensmittelkonzerne jetzt einen Freifahrtsschein für Klimawerbelügen? Nach diesem Gespräch wirst du verstehen, warum die EU-Regelungen gescheitert sind und welche 3 konkreten Strategien du trotzdem nutzen kannst, um Greenwashing beim Einkaufen zu entlarven. Das frage ich nämlich gleich auch noch Britta Schautz. In Wahrheit sind es also 2 Gespräche, die ich geführt habe, und wir starten jetzt mit dem ersten davon. Ich habe nämlich mit jemandem in Brüssel darüber sprechen können, der mitverhandelt hat, genauer gesagt, sie hat mitverhandelt über die Green Claims Regelungen. Der Spiegel schrieb, von der Leyen kämpft nicht mehr gegen Greenwashing, und da stellt sich mir die Frage, warum nicht? Und außerdem, wofür kämpft sie denn dann und was war da überhaupt los in Brüssel? Also, und bevor ich jetzt hier noch mehr Fragen raushaue, stelle ich sie doch gleich jemandem, der dabei war, einer Frau, die in Brüssel ganz nah dran war, am Ende der Green Claims. Oder war es nun doch nicht das Ende? Schon wieder eine Frage, sorry. Also, los geht's. Ich freue mich sehr, dass die EU-Abgeordnete Anna Cavazzini von den Grünen heute bei Radikal und Reduziert ist und uns mal Einblicke aus erster Hand gibt hinter die Kulissen der EU-Kommission, des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten, denn sie ist die Vorsitzende des Verbraucherschutzausschusses dort. Frau Cavazzini, erzählen Sie uns, was war da los in Brüssel? Geben Sie uns mal einen Einblick. Das sind ja Trilogverhandlungen gewesen, also EU-Kommission, EU-Parlament und Mitgliedstaaten. Ich habe es gerade gesagt. Und man liest jetzt, die waren kurz vor dem Abschluss und dann plötzlich gab es keinen Abschluss.
Wir haben das Gesetz gegen Greenwashing mehrere Jahre lang verhandelt und auch die EVP, also die Fraktion, wo CDU, CSU drin sind, haben in den verschiedenen Stationen immer wieder für das Gesetz gestimmt. Grundsätzlich geht es darum, dass wenn Unternehmen Umweltaussagen machen auf ihren Produkten, also freiwillig darauf schreiben, ob der Joghurt nachhaltig ist oder ob, weiß nicht, der Bleistift grün ist, dass die das nicht nur einfach draufschreiben dürfen, sondern begründen müssen und substantiieren müssen, dass das wirklich stimmt. Also, dass der Joghurt oder der Bleistift wirklich nachhaltig oder grün sind. Die Kommission hatte herausgefunden, dass wirklich über die Hälfte aller Werbeaussagen nicht stimmen und nicht fundiert sind. Und das ist natürlich ein riesengroßes Greenwashing. Im Parlament waren wir jetzt fast am Ende des Prozesses. Wir hatten eine Parlamentsposition, auch schon letzte Legislatur abgestimmt und waren mit dem Rat in sogenannten Trilogverhandlungen. Das ist wie so ein bisschen der Vermittlungsausschuss, wo Rat und Parlament sich treffen. Die Kommission ist auch anwesend und versuchen beide Positionen der jeweiligen Institutionen in einen Gesetzestext am Ende fließen zu lassen. Und dann kam es doch sehr überraschend, dass auf einmal bei dem Verhandlungsteam-Treffen kurz vor dem letzten Trilog, ich war da auch anwesend, die EVP-Verhandlungsführerin gesagt hat, nö, wir machen jetzt auf einmal gar nicht mehr mit, wir wollen das Gesetz gar nicht mehr und wir wollen auch, dass der Trilog abgesagt wird.
Ja, die EVP-Fraktion soll ja sogar einfach einen Brief geschrieben haben und dort in dem Brief dann offenbar mit einer Blockade gedroht haben. Ist das so, richtig?
Es ist schon ein sehr, sehr unüblicher Vorgang, weil grundsätzlich muss man sich ja auch im Parlament und in diesen ganzen institutionellen Prozessen darauf verlassen, dass wenn jemand immer mitstimmt und sagt, er ist dabei bei den Verhandlungen, dann auch wirklich bis zum Ende dabei bleibt. Als die EVP dann gesagt hat, sie macht nicht mehr mit, und auch noch einen Brief geschrieben hat an die Kommission, an Ursula von der Leyen, mit der Forderung, das Gesetz zurückzuziehen, gab es dann erstmal ein bisschen Verwirrung und tatsächlich in einer Pressekonferenz von der Kommission die Aussage, dass sie das Gesetz zurückziehen. Es wurde dann einen Tag später wieder zurückgenommen, also maximale Verwirrung. Ich glaube, es gab dann schon auch Druck auf von der Leyen, nicht einfach so das Gesetz zurückzuziehen. Gleichzeitig hat die EVP aber auch über ihre Beteiligung in der italienischen Regierung auf einmal dafür gesorgt, dass wirklich in letzter Sekunde die italienische Position sich auch noch mal ändert und auch gegen das Gesetz wendet und somit die Mehrheit im Rat, also bei den Mitgliedstaaten der EU, nicht mehr gegeben war. Und unter den ganzen Umständen, das ist alles übers Wochenende passiert, hat dann die polnische Ratspräsidentschaft am Montag den Trilog kurzfristig abgesagt und das Gesetz ist seitdem auf Eis. Und ich kann es nochmal wiederholen, das ist ein sehr unüblicher Vorgang. Es ist eine totale Politisierung von Prozessen. Es sorgt für Chaos. Es sorgt dafür, dass viele Abgeordnete, viele Fraktionen jetzt das Gefühl haben, man kann sich auch hier im Parlament nicht mehr auf Zusagen, die einmal gemacht wurden, verlassen. Und ich würde schon sagen, dass Schuld daran die EVP trägt.
Ja, wir reden gleich weiter, denn ich habe natürlich noch ein paar mehr Fragen an Anna Cavazzini, will aber auch die Sicht oder sagen wir mal die Aussicht für uns hier in Deutschland mal mit beleuchten, denn letztlich reden wir jetzt über Gesetzgebungsverfahren in Brüssel, müssen aber ja hier ganz einfach weiter einkaufen und wollen das bewusst und vernünftig tun. Darum geht es ja hier auch bei Radikal und Reduziert. Und deshalb habe ich natürlich mal wieder mit Britta Schautz gesprochen, unserer Verbraucherschützerin aus Berlin. Hallo Britta, wie hast du denn und wie habt ihr in den Verbraucherzentralen insgesamt diese Nachricht aus Brüssel beobachtet und wie bewertet ihr die?
Ja, also ich ganz persönlich habe natürlich gedacht, Mist, jetzt haben wir diesen Podcast gerade aufgenommen und haben ganz viel dazu erklärt und jetzt stimmt das schon alles nicht mehr. Das
Und wir
war,
hatten eine gute Nachricht ja in diesem
ja,
Podcast, ne?
genau, und
Dass
ich
sich was
liebe das
tut.
ja, so eine gute Nachrichten verkünden zu können, dass irgendwas verbraucherfreundlich geworden ist. Und ja, dann natürlich die Reaktion in den Verbraucherzentralen, auch vom Verbraucherzentrale Bundesverband, war gleich, ja, das ist nicht gut. Also es ist eine wirklich verbraucherfreundliche Lösung, denn wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, es kam immer mehr umwelt- oder klimabezogene Werbung auf den Markt. Die ist wirklich, die hat ein hohes Irreführungspotenzial. Und hier kommt mal eine Regelung, die dem Ganzen einen Riegel vorschieben will. Und zwar wirklich auch gut, mit ganz detaillierten Vorgaben. Zum Beispiel, es muss nicht nur wissenschaftlich belegt sein, sondern ich brauche auch eine externe Zertifizierung. Das ist ja immer das, was wir fordern, damit nicht nur der Hersteller etwas behaupten kann, sondern dass es auch noch unabhängig überprüft wird. Und genau deshalb, Reaktion von uns ist nicht gut. VZBV hat genauso gesagt, ist nicht gut und wir wollen eigentlich trotzdem, dass Green Claims weiterhin kommt.
Und jetzt wird ja sehr viel gesprochen, nicht nur über große Unternehmen oder sogar sehr große, sondern auffälligerweise teilweise über Kleinstunternehmen, dass die nämlich eine Ausnahme kriegen sollten, sofern die Green Claims noch kommen. Sprich, kleine Unternehmen sollten sich dann nicht an die Regeln halten müssen. Angeblich ist der Aufwand zu groß, der Aufwand womöglich auch zu teuer. Und ich habe mich gefragt, was macht das denn aus Verbrauchersicht für mich als Kunde für einen Unterschied? Weil ich will ja das Produkt, wenn ich im Laden vor dem Regal stehe, da interessiert mich ja nicht die Menge an Mitarbeitern oder der Jahresumsatz, sondern eben das Produkt und die Aussagen darauf. Was glaubst du, was steckt da dahinter? Oder sehe ich das womöglich auch zu eng und man braucht einfach diesen gewissen Spielraum für kleine Unternehmen, die vielleicht auch gerade erst am Markt starten, was weiß ich?
Naja, also ich bin ja generell auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher und die sehen das ganz genauso, wie du das beschrieben hast. Ich kann im Supermarkt nicht entscheiden, wenn ich eine Tüte, eine Verpackung vor mir sehe, welches Unternehmen hat das denn jetzt gemacht? Hat das 10 Mitarbeiter? Hat das 100 Mitarbeiter? Hat das vielleicht in einem anderen Mitgliedsland 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das sehe ich an der Verpackung nicht. Und genau deswegen ist es für mich am Point of Sale nicht nachzuvollziehen, ist es jetzt ein Kleinstunternehmen, das hat eine Ausnahme oder nicht. Es ärgert mich dann halt, wenn da eine Aussage draufsteht, die eben nicht bestimmten Vorgaben entspricht. Und von daher finde ich, sollte es keine Ausnahmeregelung geben, denn es ist ja eine freiwillige Sache, ob Unternehmen sowas machen oder nicht. Und ja, okay, Zertifizierung, das kostet was, aber es gibt ja auch immer Verbände, die mir helfen. Also zum Beispiel den Lebensmittelverband. Da kann man bestimmt auch noch mal nach einer Beratung fragen, wie muss ich das rechtskonform kennzeichnen? Und dann wird das auch funktionieren. Und ich meine, es ist ja ein Verkaufsargument, was da draufsteht. Und dafür lohnt es sich wahrscheinlich auch nochmal Geld auszugeben, um sich das extern zu validieren lassen. Denn was wir sehen, ist gerade, Berlin ist ja hier so die Startup-Stadt, die wir haben in Deutschland. Gerade die kleinen Startups kriegen ganz viel Sachen, was Zutatenkennzeichnung, was Nährwertkennzeichnung, was Health Claims Kennzeichnung angeht, kriegen die ganz oft nicht hin. Und also gerade da, finde ich, ist der Verbraucherschutz dann auch nicht mehr gewährleistet.
Ja, was ist nun mit den kleinen Unternehmen oder sogar kleinsten Unternehmen, was auch immer das dann im Einzelfall heißen mag? Danach habe ich auch die EU-Abgeordnete der Grünen, Anna Cavazzini, gefragt. Und ein Teil ihrer Antwort hat mich dann doch stärker überrascht.
Die Begründung war immer, dass es zu viel Bürokratie ist. Und das Ganze ist natürlich eingebettet in eine insgesamte Kampagne, dass viele der quasi in Anführungsstrichen grünen Gesetze, also der Gesetze des Green Deals von der letzten Legislatur, zu viel Bürokratie anhaftet und dass die alle entschlackt werden müssen oder zurückgedreht werden müssen. All das kann man natürlich sehr stark kritisch hinterfragen. Das tun wir auch zum Beispiel als Grüne, weil wenn ein Gesetz auf einmal wieder aufgemacht wird, was noch nicht mal in Kraft ist, wo man noch nicht mal weiß, welchen Effekt das Gesetz überhaupt hat, wie das zum Beispiel beim Lieferkettengesetz passiert ist, dann hat es schon mehr auch mit Stimmungsmache zu tun als mit wirklichen Fakten. Bei der sogenannten Green Claims Directive, also bei dem Gesetz gegen Verbrauchertäuschung, gegen Greenwashing, muss man nochmal betonen, dass das alles freiwillig ist. Also kein Unternehmen muss auf seine Produkte irgendeine Umweltaussage draufdrucken. Das ist ja das, was die freiwillig machen. Und wenn es zu viel Bürokratie ist, dann druckt man halt einfach keine Umweltaussage drauf. Aber wenn man sagen will, jo, sein Joghurt oder sein Stift oder was auch immer ist eben grün oder regional, dann muss man es halt auch einfach einmal kurz beweisen. Außerdem war ziemlich klar, dass wir uns in den letzten Trilogverhandlungen darauf geeinigt hätten, die ganz besonders kleinen Unternehmen rauszunehmen aus dem Gesetz, sodass wir für die ganz kleinen auch eine Ausnahmeregelung geschafft hätten.
Okay, wenn dann sogar Sie als Grüne in diesem Ausschuss als Vorsitzende mitgetragen hätten, dass es Ausnahmen gibt für kleine Unternehmen, woher kommt dann diese Opposition der EVP in dem Fall? Also geht es dann doch um Bürokratieprobleme, die wir alle noch nicht verstanden haben?
Also alles in allem halte ich die Gründe, die die EVP vorgebracht hat, relativ vorgeschoben und wie gesagt Teil eher so einer größeren Kampagne, dass gerade alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, alles, was mit Regulierung zu tun hat, schlecht ist und zurückgedreht werden muss. Gerade als auch Chefin des Verbraucherschutzausschusses im Europäischen Parlament, wo wir immer sehr viel Wert darauf legen, die Verbraucherrechte zu erhöhen und unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern hier in der Europäischen Union wirklich die höchsten Standards zu präsentieren, ärgert mich das natürlich, denn ja, Greenwashing ist einfach Verbrauchertäuschung.
Verbrauchertäuschung. Und ihr findet übrigens das komplette Interview mit Anna Cavazzini, auch die Antworten, die gleich noch kommen werden, noch einmal zum Nachlesen auf der Steady-Seite von Radikal und Reduziert. Eine Zusammenfassung gibt es da auch und außerdem einige Tipps von Britta, wie ihr beim nächsten Einkauf trotz allem, ich sag mal, Klima und Umwelt vernünftig einkaufen könnt und welche Artikel ihr besser nicht mitnehmt. Und Britta, daher auch die Frage, was bedeutet das Green Claim aus denn nun für uns, wenn wir morgen wieder bewusst und nachhaltig und das alles im Alltagsstress einkaufen wollen?
Ja, spannenderweise ist mir das dann auch in der Recherche aufgefallen, dass ich zwar ein sehr weinendes Auge habe um diese Green Claims Directive, aber wir haben ja auch noch EMCO, nämlich das bedeutet Empowering Consumers. Das jetzt einfach nur für EMCO und da soll es auch um Nachhaltigkeit gehen und es soll auch Greenwashing ja zuvorkommen. Also es soll Greenwashing ausschließen können, denn EMCO ist jetzt gar nicht so schlecht, muss man gestehen. Es soll auch weiterhin, in EMCO ist auch festgelegt, dass jede Umweltaussage wissenschaftlich fundiert und transparent dokumentiert sein muss. Auch das wäre ja schon mehr als das, was wir aktuell haben, gerade diese Dokumentation. Verstöße gegen die Vorgaben können mit Bußgeldern geahndet werden. Die Unternehmen müssen die relevanten Informationen in leicht zugänglicher Form bereitstellen. Ja, das kann immer so ein Kritikpunkt sein. Da müsste jetzt am besten nochmal ausdifferenziert werden, was ist denn eine leicht zugängliche Form? Was ist erlaubt, was nicht? Und was aber schwierig ist, diese vorgeschriebene Prüfung durch unabhängige Stellen. Das, was ich ja gerade so persönlich gut finde an Green Claims, das ist nicht vorgesehen in EMCO. Und das, finde ich, ist einfach eine Schwäche von EMCO gegenüber Green Claims. Und genau deswegen ist es nicht ganz so gut. Und ich würde trotzdem Green Claims bevorzugen.
Ja, du würdest sie bevorzugen. Ich womöglich auch und ganz sicher auch Anna Cavazzini. Und deshalb habe ich sie gefragt als EU-Abgeordnete, wer hat denn nun was dagegen gehabt? Also ich meine, das Stichwort Lobbyismus gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel. Welche Branchenverbände oder sogar Unternehmen haben denn am lautesten gegen diese neue Richtlinie protestiert? Erzählen Sie mal, wie man sich im Fall Green Claims Lobbyismus in Brüssel bildlich vorstellen muss.
Wir hatten in der letzten Legislatur ein Zwillingsgesetz zu diesem Gesetz schon auf den Weg gebracht, was aber sozusagen die verpflichtenden Dinge regelt. Und das ist der Unterschied. Das jetzige Gesetz, was gekippt wurde, regelt wirklich die freiwilligen Aussagen auf einem Produkt. Umso unverständlicher ist es, dass das jetzt als großes Bürokratiemonster gelabelt wurde und gekippt wurde von der EVP, von der CDU. Es gab in der Tat auch sehr viel Lobbying und sehr viel Kampagne gegen dieses Gesetz. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum dann auch so viele Abgeordnete das auf die quasi Blacklist gesetzt haben. Aber auch beim Lobbying, wie gesagt, frage ich mich so ein bisschen, warum sich die Unternehmen so aufgeregt haben über das, was eigentlich eine freiwillige Umweltaussage ist, die sie ja, wie gesagt, nicht tätigen müssen. Und auch bei dieser Lobbykampagne habe ich das Gefühl, dass es sich einordnet in gerade viele große Verbände, die gegen alles schießen, was aus Brüssel kommt. Und ich finde das sehr bedenklich. An sich ist Brüssel auch Lobby-Hotspot. Also wir haben natürlich unglaublich viele Lobbyisten und Lobbyistinnen hier in Brüssel sitzen. Manche sagen mehr als in Washington sogar. Deswegen haben wir als Grüne auch in den letzten Jahren sehr viel darauf hingearbeitet, dass es mehr Regeln zu Lobbytransparenz gibt. Und das ist weiterhin wichtig. Aber unterm Strich muss man einfach sagen, finde ich, sind die großen Unternehmensverbände natürlich besser ausgestattet finanziell und auch lauter als jetzt irgendwie Umwelt-NGOs. Zusätzlich stehen die Finanzierung von Umwelt-NGOs gerade hier auch stark unter Druck, weil die Rechtsextremen, aber auch mit Hilfe der EVP eine eine starke Kampagne gegen Umwelt-NGOs fahren. Und das ist natürlich ein sehr starkes Ungleichgewicht.
Aber was heißt denn das jetzt für uns VerbraucherInnen in der EU und in Deutschland, also womöglich nicht nur bezogen auf Klima- und Umweltschutzaussagen, sondern ganz allgemein? Wie steht es um den Verbraucherschutz in der EU, wenn solche Verfahren, wie Sie sie heute geschildert haben, tatsächlich mittlerweile möglich sind und man so miteinander umgeht?
An sich kann man trotzdem sagen, dass wir in der Europäischen Union die höchsten Verbraucherschutzstandards haben und dass wir auch im Verbraucherschutzausschuss weiter dafür kämpfen, dass es gute Gesetze gibt, dass die Verbraucher geschützt werden. Das nächste große Projekt, was kommen soll im Verbraucherschutz, wofür wir als Parlament lange gekämpft haben, ist, nochmal den digitalen Verbraucherschutz zu stärken, uns alle davor zu schützen, dass wir online Sachen kaufen, die wir vielleicht gar nicht kaufen wollen, weil es ein addiktives Design gibt von Websites oder weil wir von Influencern beschallt werden, wo gar nicht klar ist, dass die überhaupt Werbung machen. All das wollen wir nächstes Jahr regeln und ich hoffe, dass wir trotz dieser vielen Lobbykampagnen dieses Gesetz dann nächstes Jahr auch durchbekommen.
Okay, dann bleibt uns natürlich jetzt erstmal bis auf Weiteres nichts anderes, als zu schauen, wie wir dann jetzt doch weiter einkaufen. Also mal zur Aussicht, die neue Ratspräsidentschaft Dänemark hat gesagt, man würde versuchen, die Gespräche wieder aufzunehmen und Green Claims dann irgendwie doch noch nicht ganz abzuschreiben. Aber noch ist es nicht so weit. Und solange die Ampel in Brüssel auf Rot steht statt auf Grün, so lange geht die Frage an dich, Britta, ganz zum Schluss. Wie kaufen wir denn jetzt ein? Also bei welchen, ich sag mal, 3 bis 5 Slogans oder Formulierungen auf Verpackungen würdest du sagen, Finger weg, wenn dir Klima- und Umweltschutz wirklich wichtig ist? Und bei welchen Labels und Siegeln würdest du sagen, okay, hier kann ich einigermaßen sinnvoll nachgewiesen oder sogar gesichert zugreifen, wenn mir Klimaschutz und Umweltschutz beim Einkaufen nicht ganz egal sind, ich aber nun auch kein Experte bin, sondern ehrlich gesagt einfach nur den Einkauf hinter mich bringen möchte. Wie würdest du zurzeit vorgehen?
Ja, also was mir immer so ganz gegen den Strich geht, ist klimapositiv. Also wie soll ein Produkt klimapositiv sein? Immer wenn ich was erzeuge, wird CO2 verbraucht. Das kann nicht positiv fürs Klima sein. Und wenn ich dafür kompensiere und was kaufe, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das kommt meistens gar nicht so hin. Das ist eine reine Rechengröße, klimapositiv. Finde ich, klingt schon immer sehr absurd und ist auch absurd, hat hohes Irreführungspotenzial. Dann auch so Aussagen wie, reduziert deinen Fußabdruck auf einem Produkt. Naja, also die wissen ja jetzt auch nicht, was ich ansonsten so mache. Meinen eigenen CO2-Fußabdruck, den kann ich nur selber reduzieren. Und das macht das Produkt jetzt nicht. Also ich finde, das nimmt mich immer so aus der Verantwortung. Und was ich immer sehr kritisch finde, ist nur ein QR-Code auf dem Produkt. Dann weiß ich überhaupt nicht, was dahinter steckt. Wir können mal überlegen, wie oft würdest du beim Einkauf dein Handy zücken und einen QR-Code checken? Also bei mir ist bei einmal schon vorbei. Danach habe ich keine Lust mehr. Und das geht den meisten Verbrauchern so. Und das sind meistens auch Unternehmen, die halt einfach nicht so sehr auf Transparenz setzen, wenn es nur über den QR-Code geht und ansonsten keine Informationen bereitgestellt werden.
Okay, mir fallen direkt einige Beispiele ein. Vielen Dank dafür. Aber lass uns konstruktiv rausgehen. Wo greifst du denn noch zu? Wo sagst du, okay, Green Claims hin oder her, Streit in der EU, egal, hier bin ich auf der sicheren Seite?
Ja, also wir finden häufig diese klimaneutrale Aussage in Verbindung mit dem Logo von Climate Partner. Das heißt, wenn ich mich bei Climate Partner habe zertifizieren lassen, dann musste ich auch wirklich Unterlagen einreichen. Da wurde das Ganze überprüft. Das ist schon eine externe Zertifizierung, so wie diese Green Claims Directive das vorgesehen hat. Hier habe ich also eine glaubwürdige Aussage. Klar, auch das kann über Kompensation erfolgen, aber es ist besser als irgendeine herstellereigene Aussage reduziert deinen Fußabdruck oder ähnliches. Das ist schon glaubwürdiger. Dann gibt es ja auch auf einigen Produkten den Eco-Score oder den Planet-Score. Da geht es halt hauptsächlich darum, dass man so eine Unterscheidung hat zwischen verschiedenen Lebensmitteln, wie gut es jetzt eigentlich ist. Aber auch hier steckt natürlich ein wissenschaftlicher Algorithmus dahinter und auch ein Siegelgeber, der auch überprüft, stimmt das auf diesem Produkt. Hier habe ich auch nochmal eine erhöhte Glaubwürdigkeit. Und kommen wir nochmal zu Bio. EU-Landwirte tragen ja auch ganz viel zu Biodiversität bei, zu Bodenaufbau, Humus und so weiter. Und gerade Bio-Lebensmittel, was den pflanzlichen Bereich angeht, sind in der Regel immer klimafreundlicher als konventionelle Produkte, da eben kein Stickstoffdünger eingesetzt wird und keine chemisch-synthetischen Pestizide. Und das sind ganz wichtige Faktoren für die Umweltbilanz von Lebensmitteln. Und ich habe noch diese externe Zertifizierung dazu. Das, finde ich, ist immer glaubwürdig. Aber auch hier kommt es darauf an, wie ich mich ernähre. Also wenn ich nur Bio-Fleisch esse und das 5-mal am Tag, dann bin ich jetzt auch nicht klimafreundlich unterwegs.
Britta, vielen Dank. Ich bin gespannt, ob wir dann demnächst, die nächsten 6 Monate, nochmal ein Update dazu brauchen. Wäre ja vermutlich gar nicht so schlecht. Und danke auch an Anna Cavazzini an dieser Stelle. Danke für die Zeit. Und schaut mal bei Steady rein. Der Link ist in den Shownotes. Da findet ihr das gesamte Interview mit Anna Cavazzini nochmal zum Nachlesen, zum Drauszitieren, falls ihr es braucht für eure Arbeit. Und ihr findet dort auch 2 Checklisten, einfach mal für den nächsten Einkauf. Und zwar von Britta. Also testet die doch mal, schaut, wie gut unsere Tipps dort im echten Leben brauchbar sind und erzählt gerne davon. Schreibt eine Nachricht, kommentiert hier, wie auch immer. Wir hören uns bald wieder und bis dahin lasst uns alle gemeinsam bewusster einkaufen. Tschüss!
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.